Wissenschaft kompakt. Science Talk, der Podcast. Der Science Talk ist ein Format des Verbundprojektes TransinnoLSA an der Hochschule Magdeburg-Stendal. In unseren Gesprächen sprechen wir mit unseren Gästen über ihre kreativen Ideen und innovativen Projekte. Hierbei wollen wir besonders die Bereiche Forschung, Gründung und Transfer in den Fokus rücken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Science Talk Podcasts. Ich bin Julia und zu Gast habe ich heute Professor Dr. Ingenieur Jürgen Wiese von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Hallo Herr Wiese, schön, dass Sie heute hier sind.
Hallo Frau Thies, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Vielleicht stellen Sie sich einfach selber noch einmal vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, mein Name ist Jürgen Wiese, ich bin 52 Jahre alt und bin seit 6 Jahren Professor für Siedlungswasserwirtschaft mit dem Schwerpunkt Abwassertechnik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Von der Ausbildung her bin ich klassischer Bauingenieur, Diplom-Bauingenieur. Ich habe aber bereits gegen Ende meines Studiums erkannt, dass eigentlich mein Herz für die Umwelttechnik schlägt. Und ich habe deswegen eigentlich auch die gesamten letzten 25 Jahre meines Berufslebens mich damit beschäftigt, wie wir quasi die Umwelt wieder sauber bekommen. Schwerpunkt meiner Tätigkeiten waren die Abwassertechnik, aber auch die Biogastechnik. Das heißt die Erzeugung erneuerbarer Energien.
Okay, und Sie sind Professor für Siedlungswasserwirtschaft. Was ist Siedlungswasserwirtschaft überhaupt? Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, der Begriff Siedlungswasserwirtschaft umfasst im Wesentlichen 2 Bereiche. Das ist zum einen die Trinkwasserversorgung, das heißt hier wieder unterteilt in die Trinkwassergewinnung. Das heißt, wie können wir aus Oberflächenwasser oder Grundwasser sauberes, für den Menschen trinkbares Wasser machen? Und der zweite Teil ist natürlich dann die Trinkwasserverteilung. Wie kriegen wir das Wasser von den Wasserwerken hin zum Verbraucher oder zur Verbraucherin? Der zweite Teil der Siedlungswasserwirtschaft ist die Abwassertechnik. Da unterscheiden wir wiederum, sagen wir mal, die Frage, wie kriegen wir das Abwasser aus unseren Siedlungsgebieten heraus? Im Wesentlichen tun wir das ja mit Hilfe unserer Kanalisation. Und natürlich dann der zweite Aspekt ist, wie kriegen wir den ganzen Dreck, den die Menschen in das Wasser hineingetan haben, wieder raus? Das ist der Aspekt der Abwasserreinigung.
Okay, und Sie lehren speziell und forschen zu dem Schwerpunkt Abwasser. Ich habe im Zuge meiner Recherche gelesen, dass Ihre Hauptmotivation dafür ist, dass zukünftige Herausforderungen der Abwasserwirtschaft zu verbessern. Was genau sind das denn für Herausforderungen?
Ja, im Moment betrachten wir Abwasser eigentlich nur als lästiges Übel. Das ist aus meiner Sicht aber falsch, denn in Abwasser steckt jede Menge auch an Chancen für uns drin, auch im Hinblick auf Klimawandel und Ressourceneffizienz. Wir haben im Abwasser beispielsweise Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor drin, die wir über unsere menschlichen Ausscheidungen in das Abwasser hineintransportieren. Und wir sind heute so weit, dass wir zumindest mit ersten Ansätzen versuchen können, Stickstoff und Phosphor wieder aus dem Abwasser in einer Form zu entfernen, dass wir es tatsächlich als Düngemittel auch wieder verwenden können. Durch unser Lebensverhalten tragen wir natürlich auch sehr hohe Wärmelasten in das Abwasser hinein. Wir duschen warm, wir haben eine Waschmaschine, die warmes Wasser produziert, wir haben Spülmaschinen, die warmes Wasser produzieren. Und einen Teil dieser großen Wärmemengen, die wir in das Abwasser übertragen, können wir beispielsweise über Wärmerückgewinnungsverfahren auch wieder nutzen, um beispielsweise unsere Gebäude zu heizen. Es geht aber noch weiter. Der Großteil der menschlichen Verunreinigungen, die wir in das Abwasser reinbringen, sind Kohlenstoffverbindungen. Und aus diesen Kohlenstoffverbindungen können wir natürlich dann auch wieder Biogas oder Klärgas erzeugen, das wir dann in Strom, Wärme oder Kraftstoffe umwandeln können. Sie sehen also, im Abwasser steckt sehr viel mehr Potenzial drin, als wir das so landläufig so glauben. Und Ziel meiner Arbeit ist es natürlich dann, möglichst diese Potenziale auch zu nutzen, wenn Sie so wollen, eine Art Recycling herbeizuführen.
Okay, ich vermute, dass auch der Forschungspreis, der letztes Jahr verliehen wurde, auf diese Arbeit zurückgeht. Seit 2001 honoriert die Hochschule Magdeburg-Stendal nämlich einmal jährlich besondere Leistungen ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung. Und Sie haben letzten November den Forschungspreis für Ihre Forschungsprojekte rund um die Arbeitsgruppe Abwasser erhalten. Was genau macht die Arbeitsgruppe und wofür haben Sie diesen Preis bekommen?
Ja, ist richtig, dass ich diesen Preis persönlich bekommen habe, aber Sie haben ja schon erwähnt, dass ich eigentlich eine Gruppe habe. Im Moment sind wir 7 Personen und ich betrachte auch diese Auszeichnung nicht als eine persönliche Auszeichnung, sondern eigentlich als eine Teamleistung. weil gerade als Professor haben wir natürlich auch Lehrverpflichtungen und Ähnliches. Das heißt, ich bin natürlich der Supervisor und der Ideengeber für viele Dinge, aber ich mache die Arbeit natürlich nicht alleine. Ich habe eine sehr, sehr engagierte, motivierte und sehr gut qualifizierte Arbeitsgruppe. Die besteht aus Spezialistinnen und Spezialisten der unterschiedlichsten Disziplinen, beispielsweise der Verfahrenstechnik, der Wasserwirtschaft, der Elektrotechnik, Chemielaborantin, der Bioverfahrenstechnik oder ebenso wie ich es bin, des Bauingenieurwesens. Den Preis, den Sie angesprochen haben, den betrachte ich auch eher als einen Querschnittspreis. Es ist, glaube ich, die Würdigung von zahlreichen Projekten, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. In den letzten 6 Jahren haben wir eine Vielzahl von Projekten gemacht. Ich schaue mal auf meine Liste. Also allein so die letzten 2, 3 Jahre haben wir 6, 7 Großprojekte gemacht beziehungsweise angeschoben. Und das betrifft nicht nur die Rückgewinnung von Ressourcen, die ich gerade eben angesprochen habe, sondern da geht es beispielsweise auch darum, wie wir Biogasanlagen besser in unseren erneuerbaren Energiemix integrieren können. Sie wissen, Photovoltaik und Windkraft sind beispielsweise sehr fluktuierende Energieträger. Wenn kein Wind weht, gibt es keinen Strom. Wenn keine Sonne scheint, gibt es keinen Strom. Und da sind beispielsweise biogene Gase die ideale Ergänzung, weil ich sie auch speichern kann und damit auch Strom produzieren kann und Wärme produzieren kann, wenn andere erneuerbare Energien ausfallen. Und darüber hinaus haben wir aber auch noch andere Forschungsprojekte, die sich mit anderen Themen beschäftigen. Ein Schwerpunktthema ist beispielsweise, wie wir auch anthropogene Schadstoffe, wie beispielsweise Medikamentenrückstände oder Mikroplastik aus unserem Abwasser entfernen können, sodass wir hier eigentlich in einem sehr vielfältigen Bereich unterwegs sind.
Und wie ist da der Stand? Also Sie haben jetzt so von der Optimierung von Kläranlagen und Biogasanlagen gesprochen. Wie kann ich mir jetzt vorstellen, wo wir gerade sind in der Forschung? Also wie weit sind Sie da?
Das ist unterschiedlich. Wir haben beispielsweise ein Projekt in China. Da geht es darum, für chinesische Großklärwerke Zukunftskonzepte zu entwickeln. Da setzen wir tatsächlich überwiegend auf erprobte Verfahrenstechniken, die wir nur neu zusammensetzen und die wir durch den Einsatz von Mess- und Automatisierungstechnik optimieren. Das sind tatsächlich Ansätze, die man zeitnah, das heißt innerhalb von vielleicht 2 Jahren, auch tatsächlich realisieren kann. In anderen Bereichen, wie beispielsweise unserem Forschungsprojekt Napoli, wo es darum geht, anthropogene Schadstoffe wie beispielsweise Medikamentenrückstände aus Abwasser und Trinkwasser zu entfernen, da würde ich eher sagen, sind wir noch im Bereich der Forschung. Wir haben hier im Labor sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können mit teilweise Rückhalteleistungen von über 80%, was im Vergleich zu anderen Technologien wie Aktivkohle oder Ähnliches schon sehr gut ist. Aber das ist jetzt eine Technik, wo ich sagen würde, das wird vielleicht noch 5 Jahre dauern, bis wir da tatsächlich in der Praxis angelangt sind. Das heißt dann auch großtechnische Anlagen, Wasserwerke oder Kläranlagen nach diesem Prinzip arbeiten können.
Okay, und der Forschungspreis war ja mit 2000 Euro dotiert. Was machen Sie mit dem Gewinn? Stecken Sie den quasi in die weitere Forschung oder was ist da geplant?
Wir haben beschlossen, den in eine teambildende Maßnahme zu investieren. Wir haben bereits vor 2 Jahren tatsächlich auch den Teampreis der Hochschule Magdeburg-Stendal für das beste Forschungsteam bekommen. Auch damals haben wir das Geld, das Preisgeld, was wir damals bekommen haben, in einen gemeinsamen Kochkurs investiert. Wir haben gemeinsam gelernt, italienisch zu kochen. Das war eine sehr schöne Veranstaltung und das Ergebnis war auch sehr gut. Es hat gut geschmeckt und war ein tatsächlich schöner Tag. Und auch den neuen Forschungspreis, weil ich ihn als Gruppenpreis betrachte, werde ich nicht privat einsacken, sondern wir werden irgendwas Schönes machen. Was wir machen, haben wir noch nicht beschlossen. Corona hat uns diesbezüglich ja auch ein bisschen eingeschränkt mit den Möglichkeiten. Aber jetzt, wenn ich aus dem Fenster schaue, der Frühling beginnt und dann wird uns sicherlich was Schönes einfallen, wie wir die 2000 Euro sinnvoll gemeinsam ausgeben können.
Ja, das klingt doch nach einer sehr schönen Option. Ich habe auch gelesen, dass Sie umfangreiche Berufserfahrungen in den Bereichen Umwelttechnik und erneuerbare Energie vorweisen können. Können Sie uns da ein bisschen mehr erzählen, vielleicht was dabei Ihre interessanteste Station war?
Ich hatte eigentlich mehrere interessante Stationen. Ich war nach meiner Promotion an der Technischen Universität Kaiserslautern 2004 zunächst einmal 4 Jahre im Anlagenbau tätig. Da haben wir Kläranlagen gebaut, wir haben Biogasanlagen gebaut, die nachwachsende Rohstoffe wie Grasilagen oder Ähnliches verarbeitet haben. Wir haben auch Biogasanlagen gebaut, die organische Abfallstoffe wie Speisereste vergoren haben. Das war eine sehr stressige Zeit, aber es war auch eine sehr schöne Zeit, weil ich da als junger Ingenieur auch wahnsinnig viel gelernt habe. Theorie, was man an der Hochschule lernt, ist eine Sache, aber Praxis ist halt nochmal eine andere Sache. Es war eine spannende Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Danach war ich einige Jahre Geschäftsführer der Umweltsparte eines hessischen Energieversorgers. Da habe ich zunächst die Abwassersparte geleitet. Da haben wir im Namen und auf Auftrag von Kommunen Kläranlagen betrieben. In Summe waren es zum Schluss so um die 25 Stück und auch die dazugehörigen Kanalnetze betrieben. Wir waren auch später im Bereich der Bioabfallbehandlung tätig. Das heißt, wir haben aus der Biotonne des Landkreises Fulda dann über eine andere Gesellschaft auch Bioerdgas produziert, das man beispielsweise als Kraftstoff nutzen kann und auch Kompost produziert, sodass wir auch hier sehr sinnvolle Produkte aus diesem vermeintlichen Abfallstoff gemacht haben. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Vor allen Dingen habe ich in dieser Zeit natürlich auch vieles über Personalführung gelernt, wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, wie man Menschen motiviert, wie man auch letztendlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln kann. Und auch dort konnte ich nochmal neben meinen Managementfähigkeiten auch durchaus nochmal mein Fachwissen entsprechend erweitern. Und das war letztendlich auch eine schöne Zeit, aber ich muss sagen, den Job, den ich jetzt habe als Professor, der gefällt mir eigentlich am besten, weil ich hier tatsächlich auch sehr selbstbestimmt bin, was meine Themen im Bereich der Forschung angeht, sodass ich eigentlich genau das machen kann, was ich will.
Okay, und das war quasi dann auch der Grund, warum Sie quasi zurück an die Hochschule gegangen sind?
Ja, durchaus ein Stück weit. Ich habe 1997 mein Diplom gemacht, Diplom-Bauingenieur. Und dann kann man ja so in etwa errechnen, wie lange man dann arbeiten wird. Und mit so Mitte 40 habe ich dann mich eigentlich gefragt, was willst du denn eigentlich mit der zweiten Hälfte deines Berufslebens anfangen? Die erste Hälfte ist rum. Willst du das nochmal nahtlos daran anknüpfen und das weitermachen, was du die erste Hälfte gemacht hast? Und da war eigentlich die Entscheidung, dass ich gerne nochmal was anderes machen will. Und nach reiflicher Überlegung kam ich dann dazu, dass mein Herz auch weiterhin für die Lehre und Forschung schlägt. Auch während meiner Praxisphase habe ich immer mal wieder auch Lehraufträge für verschiedene Hochschulen und Universitäten durchgeführt. Und dann war der Entschluss einfach da zu sagen, okay, ich höre auf zu managen und gehe wieder zurück in die Lehre und in die Forschung.
Okay, klingt sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen auf die erneuerbaren Energien eingehen, weil gerade in der heutigen Zeit der Klimakrise wird die Forderung nach erneuerbaren Energien ja immer lauter. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation in Deutschland ein? Sind wir auf einem guten Weg?
Wir waren lange Zeit auf einem guten Weg. Also mit dem ersten erneuerbaren Energiegesetz so um 2000 herum haben wir einiges angeschoben und auch voranbringen können. Gerade auch im Bereich der Biogase ist anfangs sehr viel passiert. Also da waren ja so die Boomjahre bis so um die 2008 herum. Aber wie so oft macht die Politik natürlich dann sich nicht langfristig Gedanken, sondern sehr kurzfristig Gedanken. Wir hatten das ja schon verschiedentlich gesehen. Wir waren mal Weltmarktführer, was Photovoltaiktechnik angeht. Heute spielen wir da keine Rolle mehr, sondern der Markt wird von Chinesen dominiert. Wir waren auch mal unbestreitbar die Besten im Bereich Windenergie. Auch das hat sich, glaube ich, mittlerweile gewandelt. Und ähnlich hat sich das leider auch im Bereich Biogastechnik entwickelt nach einem riesen Hype, der dazu geführt hat, dass wir innerhalb von wenigen Jahren 10.000 Biogasanlagen in Deutschland bekommen haben, die immerhin die Leistung von einigen Atomkraftwerken haben. Hat dann die Politik letztendlich plötzlich abrupt gegen gesteuert. Biogas war für einige Jahre kein Thema mehr, sodass wir auch viel Know-how in Deutschland verloren haben, sind auch viele erstklassige Firmen in die Insolvenz gegangen. Mittlerweile macht auch da uns durchaus chinesische Anbieter Konkurrenz, beziehungsweise kaufen auch aktiv am deutschen Markt Know-how zu. Mittlerweile ändert sich das aber wieder. Ich glaube, man hat auch erkannt, auch schon vor der Ukraine-Krise erkannt, dass wir unsere Abhängigkeit von Gas Importen, sei es jetzt aus Russland oder anderen Ländern, reduzieren müssen. Und wenn wir das machen wollen und wenn wir nicht auf unsere heimischen, natürlichen Erdgasreserven zurückgreifen wollen, dann führt halt einfach kein Weg daran vorbei, dass wir letztendlich Biogas produzieren, sei es in Form von Methan oder sei es in Form des viel diskutierten Wasserstoffs. Und da ist noch jede Menge Potenzial vorhanden, vielleicht nicht so sehr in Deutschland, weil wir ja dicht besiedelt sind, aber wenn wir in andere Länder denken, wie Polen beispielsweise, die eine geringere Bevölkerungsdichte haben und das hochaggregieren auf den europäischen Bereich, haben wir ein gewaltiges Potenzial, erneuerbare Gase zu produzieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir reden viel von der Energiewende, aber bei genauerer Betrachtung haben wir eigentlich bisher nur ein gutes Stück im Bereich der Stromwende vorangelegt. Ja, wir haben Photovoltaik, wir haben Windkraft, das ist alles ganz gut. Aber Strom ist nur ein Drittel unseres Energieverbrauchs, ein weiteres Drittel ist Wärme und ein weiteres Drittel sind Kraftstoffe. Und wenn wir auch in diesen anderen Bereichen vorankommen wollen, und das ist ja die Voraussetzung für eine echte Energiewende, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als tatsächlich auch die biogenen Gase, sei es aus Klärschlamm, sei es aus organischen Abfällen oder sei es meinetwegen auch aus nachwachsenden Rohstoffen, konsequent in Europa auszubauen. Und das ist, erkennen auch immer mehr Länder.
Okay, ist das denn teuer oder worin sehen Sie die Gründe, dass das vielleicht bisher noch nicht so umgesetzt wurde oder einfach, dass die Politik es nicht für möglich gesehen hat?
Also wenn wir uns die heutigen aktuellen Marktpreise anschauen für Gase, ich habe heute Morgen gehört, dass es wieder ein Rekordniveau hat, dann würde ich sagen, im Moment können wir tatsächlich biogene Gase deutlich günstiger produzieren als die natürlichen Gase, die wir letztendlich importieren, sei es aus Norwegen oder aus Russland oder aus anderen Ländern. Das war natürlich nicht immer so. Bis vor 2-3 Jahren, bevor die Energiepreise stark angestiegen sind, war die Produktion von Biogas teurer als der Einkauf von natürlichen Gas. Aber das ist ja oft so gewesen. Denken Sie an die Photovoltaiktechnik. Auch da hat eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom früher ein Vielfaches dessen gekostet, was früher Atomkraft oder Kohlekraftstrom gekostet hat. Das Gleiche gilt für Windkraft oder galt für Windkraft. Und heute, nach Jahren der Entwicklung, nach Jahren der Optimierung, sind wir so weit, dass tatsächlich auch Photovoltaikenergie und Windenergie konkurrenzfähig sind. Und das Gleiche, denke ich, haben wir jetzt auch erreicht mit der Biogastechnik, also sodass auch diese Verfahren wirtschaftlich ohne Subventionen auskommen können. Ein anderer Punkt, warum die Biogastechnik tatsächlich in Verruf geraten ist, war letztendlich der Fokus auf Mais. Ja, viele Biogasanlagen haben in Deutschland auf Mais gesetzt. Ich bin persönlich kein Freund von Mais, weil das natürlich schnell zu Monokulturen führen kann. Aber Mais war am Anfang halt sehr populär, weil es eine sehr genügsame Pflanze ist. Auch ein schlechter Landwirt bekommt eine anständige Maisernte hin und damit natürlich günstig in den Gestehungskosten. Mittlerweile wird das aber natürlich viel kritischer gesehen und wir haben auch heute aufgrund technischer Fortschritte die Möglichkeit, letztendlich auch andere Substrate als den Mais einzusetzen. Wir haben beispielsweise auch Energiegräser, die wir sehr gut einsetzen können. Wir haben jede Menge an festen und flüssigen Hühnertrockenkot beispielsweise oder Gülle, Rindergülle, Schweinegülle, die wir verwerten können. Wir haben ein gewaltiges Potenzial an organischen Abfällen, die wir noch nutzen können. Und ich bin mir sicher, dass wenn man das mit Augenmaß macht, dass es dann auch ökologisch verträglich ist und dass wir dann auch wegkommen von diesem einseitigen Maispflanzenanbau.
Okay, jetzt frage ich mich so ein bisschen, ob Sie ein paar Tipps oder Empfehlungen haben, wie quasi jeder im Alltag vielleicht ein bisschen Wasser sparen kann oder auch umweltfreundlicher in Bezug auf Abwasser leben kann.
Ja, Wassersparen ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema, aber wir haben tatsächlich das Problem, gerade in den östlichen Bundesländern, dass wir zu DDR-Zeiten sehr, sehr hohe Trinkwasserverbräuche gehabt haben, weil Wasser tatsächlich nichts gekostet hat, wurde es tatsächlich teilweise auch verschwendet. Wir hatten in manchen Teilen der ehemaligen DDR teilweise 2- bis 3-mal so hohe Trinkwasserverbräuche wie heute. Warum ich das erwähne? Ganz einfach, viel mehr Wasser sparen ist in diesen alten Gebieten kaum noch drin, weil wenn wir Wasser sparen im Trinkwasserbereich, dann erhöhen wir die Verweilzeiten in den Trinkwassernetzen und damit besteht natürlich auch die Gefahr der Wiederverkeimung. Das heißt, wenn das Wasser zu lange in den Trinkwassernetzen steht, dann ist es nicht mehr oder besteht die Gefahr, dass es eben nicht frei von Krankheitserregern ist. Das heißt, in bestehenden Gebieten muss man das immer mit Augenmaß sehen. Es gibt sicherlich noch das ein oder andere Potenzial, gerade auch im industriellen Bereich, Wasser zu sparen. Aber in der breiten Masse der häuslichen Anwendung sehe ich das für den Bestand eher nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass man in Neubaugebieten, wo wir natürlich ganz neue Möglichkeiten haben, das nicht auch anders gestalten kann. Da gibt es durchaus auch interessante Ansätze, die man da verfolgen kann. Was den Abwasserbereich angeht, da wäre mir tatsächlich wichtig, dass die Menschen vielleicht bewusster damit umgehen, was sie alles in das Abwasser hineintun. Abgelaufene Medikamente, die gehören eben nicht in das Abwasser entsorgt, sondern die gehören in die Restmülltonne. Lebensmittelreste, die gehören eben nicht in die Toilette entsorgt, weil dann natürlich auch Ratten und andere Ungeziefer sich in der Kanalisation daran gütlich tun, sondern auch die gehören dann beispielsweise über die braune Tonne entsorgt. Das Gleiche gilt, was unser Konsumverhalten angeht. Ja, wir haben in den letzten Jahren immer mehr den Einsatz von Fließ- und Feuchttüchern, die sich im Gegensatz zu normalen Toilettenpapier nicht so leicht zersetzen. Und die verursachen beispielsweise einen enormen personellen Aufwand im Kanalnetzbereich, weil es beispielsweise dann zu Verstopfung von Pumpen oder Ähnlichem kommt. Das heißt, wenn ich etwas loswerden kann, dann ist es die Bitte, dass Sie sich vielleicht bewusster Gedanken darüber machen, was Sie tatsächlich die Toilette runterspülen. Sie können sich da auch bei den örtlichen Stadtwerken oder Abwasserbetrieben informieren. Viele haben da schon entsprechende Flyer und Ähnliches präpariert, was in das Abwasser gehört und was nicht reingeht.
Okay, und jetzt vielleicht als abschließende Frage, was erhoffen Sie sich für die Zukunft und was wollen Sie vielleicht auch persönlich noch erreichen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Was erhoffe ich mir für die Zukunft? Ich erhoffe mir, dass ich mit meiner Arbeitsgruppe und auch den jungen Studierenden, die wir hier ausbilden, einen kleinen Beitrag dafür leisten können, dass wir die Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt, tatsächlich in den Griff kriegen. Ich hatte so ein paar Ansätze genannt, wie beispielsweise das Recycling von Abwasserinhaltsstoffen, die ein echter Beitrag wären, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Also das wäre schön, wenn wir da einen kleinen Beitrag leisten könnten. Was will ich persönlich noch erreichen? Gut, mit 52 wäre es jetzt zu früh zu sagen, ich habe keine Ziele mehr im Leben. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es uns gelingt, die Arbeitsgruppe, die wir die letzten 6 Jahre aufgebaut haben, kontinuierlich auszubauen und weiter auszubauen und durch weitere Anwendungspunkte zu ergänzen. Was ich mir auch wünschen würde, ist, vor Corona waren wir sehr stark international unterwegs. Wir haben ein Projekt in China gemacht, wir haben beispielsweise auch in Kuba Projekte gemacht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir daran anknüpfen können und zukünftig auch wieder stärker international tätig sein können, auch was die Fort- und Weiterbildung junger Studierender angeht, weil ganz klar, der Kampf um den Klimawandel wird nicht nur in Deutschland gewonnen, sondern da müssen alle an einem Strang ziehen. Aber diesbezüglich bin ich optimistisch. Wir haben beispielsweise jetzt im Sommer auch eine Sommerschule in Vietnam, wo wir zusammen mit vietnamesischen Partneruniversitäten tatsächlich auch Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Recycling machen werden, sodass wir einen Teil unseres Know-hows dann auch an den asiatischen Raum weitergeben können.
Okay, das klingt doch sehr spannend. Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch und dass Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben.
Ja, ich danke auch Frau Thies und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes TransinnoLSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.